Was muss passieren, dass ihr die 100 Millionen Euro Umsatz knackt?
Nix. Just focus on building a great fucking business and everything else will come. Vor 3 Jahren war Hausverwaltung Hausverwaltung. No one cared. Aber tatsächlich ist die Kundenerfahrung für Eigentümer
furchtbar. Ich habe gerade eine 25 Millionen Series A gemacht. Das heißt, pro 10.000 Wohnungen kannst du grob mit 3 Millionen Euro ERA rechnen.
Ja, ein Ticken mehr. Das größte Risiko ist für mich, nicht mehr in Control zu sein. Ich habe zu viele Gründer kennengelernt, die genau das gemacht haben und dann irgendwann aufgewacht sind. Mhm.
Fuck. Da bist du jetzt.
Ich halte Bewertungen für ein total sekundäres Thema. Es wird sicherlich mindestens eine geben, die auch eine Milliarde Umsatz macht.
Jona, du hast deine erste Firma verkauft, hast dann irgendwie dir eigentlich keine Zeit gelassen, direkt weitergemacht. Heute habt ihr als Theo eigentlich so bekannter geworden und das Branding gestartet als, jetzt komme ich durcheinander mit Hallo oder Hello.
Hallo.
Hallo Theo.
Deutsche Firma.
Digitale Hausverwaltung quasi. Also im Sinne von, ihr kauft inzwischen Hausverwaltungen, integriert die und sagt, hey, wir schaffen es, den Gesamtprozess besser zu managen und zu konsolidieren. Habt gerade eine 25 Millionen Series A gemacht, habt, glaube ich, auf der einen Seite ein starkes Investorenfeld mit Inside Partners, mit an sich generell Top Angels von Sekunde 1 an. Julian Teiker war letztens hier im Podcast, aber auch viele andere, die auch aus dem ganzen Space kommen. Und habt so ein bisschen natürlich die zentrale Frage, wo geht es mit diesem ganzen Markt eigentlich hin? Also es gibt so ein paar Player, die man, glaube ich, inzwischen wahrnimmt für Hausverwaltung, M&A-Play, so da kann Buena nennen und andere. Aber die Frage ist ja immer, spielt man eigentlich gegen die anderen Player oder spielt man in einem Markt, wo man so gucken muss, okay, warte mal, es gibt so und so viele Wohnungen in Deutschland, wie verteilen die sich eigentlich, wer kommt da groß raus, was ist eigentlich so der Zielzustand, wenn man diesen Markt mal weiterdenkt? Und deswegen die Frage an dich, direkt zu Beginn, aber so Jahre später, wenn wir hier wieder sitzen, wo soll es denn hingehen? Was sind denn so die KPIs, die Vision, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, darauf arbeiten wir eigentlich hin und so glauben wir, dass der Markt sich entwickeln wird.
Mhm. Mhm. Ja, also ich würde eine Sache ein bisschen gerade ziehen. Wir haben in der Hausverwaltung angefangen. Wir machen aber nicht nur Hausverwaltung als Capability. Am Ende, und das war auch die Eingangsfrage, die ich hatte, als ich das Unternehmen gegründet habe, die Dienstleistung Hausverwaltung, wie sie heute existiert, funktioniert nicht gut. Da kann man Mieter fragen, das ist, glaube ich, am einfachsten zu beantworten. Man kann aber auch Eigentümer fragen, was mich ehrlicherweise anfangs überrascht hat, weil ich dachte, naja, die zahlen ja Geld dafür, dann muss es ja auch irgendwie okay sein, sonst würde man ja wechseln. Aber tatsächlich ist die Kundenerfahrung für Eigentümer furchtbar. Und das gipfelt jetzt sehr stark, tatsächlich in den letzten Monaten, darin, dass Eigentümer darüber nachdenken, ihr gesamtes Portfolio zu verkaufen und überhaupt kein Real Estate mehr zu machen. Und ein Freund von mir und auch mein erster Investor jemals, der auch schon in der letzten Company investiert hat, der ist eigentlich ein Paradebeispiel für, hat sich da aufgeschwungen und hat was aus sich gemacht, hat mit 19, ja, mit irgendwie 5.000 Euro Eigenkapital die erste kleine Wohnung gekauft, die tapeziert und ja, alles DIY, wie man halt so im Immobiliengeschäft anfängt. Und hat sich dann hochgearbeitet, Wohnung für Wohnung und dann angefangen, kleine Häuser zu investieren. Und das ist eigentlich das Paradebeispiel für so einen Real Estate Entrepreneur. Der hat mich vor einigen Wochen angerufen, haben wir drüber gesprochen, ne, wie es läuft und so. Und er hat wirklich gesagt, so, Jonah, ganz im Ernst, ich bin kurz davor, das alles zu verkaufen. Und das ist das Real Estate, glaube ich, 19 Jahre seines Lebens mittlerweile. Also das hat ihn geformt. Und er sagt einfach, es ist absolut furchtbar. Und es ist zum einen das Thema Verwaltung, aber auch alles drumherum. Also tatsächlich hört es gar nicht mit der Verwaltung auf. Es geht weiter mit Vermietung, es geht weiter mit Ämtern, es geht weiter mit Investitionsstrategie, es geht weiter mit Regulation. Es ist so ein Rattenschwanz an Themen, die sich über diesen Lifetime-Cycle oder diesen Ownership-Cycle erstrecken. Und das ist auch unsere Intention am Ende mit Theo, dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt die Verwaltung irgendwie inkrementell besser zu machen, sondern am Ende, glaube ich, muss es ein Produkt geben, was die gesamte Eigentumsjourney einfach macht. Denn heute ist sie wirklich alles andere als einfach. Das gilt für Non-Professionals, Semi-Professionals und Professionals durch die Bank weg, die klagen alle das gleiche Leid. Hausverwaltung ist ein super Startpunkt dafür. Gibt es gute Gründe für, können wir drüber reden. Aber am Ende ist es damit noch lange nicht gemacht. Also alles, was daran anknüpft, Transaktionen, Valuation, Financial Services, Versicherungen, das sind alles Services, die daran anknüpfen, die alle Teil dieser Kundenreise sind. Und so schauen wir auch bei Theo drauf, ne? Also wir machen heute, haben wir einen starken Schwerpunkt auf das Thema Verwaltung, weil wir sagen, wenn man die Capability der Verwaltung nicht hat, dann wird es sehr schwer, weitere Produkte und weitere Services anzubieten. Und Verwaltung hat ein inhärentes, total hohes Automationspotenzial jetzt im Jahr 2026. Das war vor 10 Jahren auch noch anders. Aber damit ist es lange nicht getan und es ist jetzt die Spitze vom Eisberg und alles, was danach kommt, da wird es wirklich spannend, denn dann sprechen wir auch nicht mehr von einem in Deutschland 15 Milliarden Verwaltungsmarkt, sondern wir sprechen in Deutschland von einem 100 Milliarden Real Estate Services Markt oder wir sprechen in den USA von einem 400 Milliarden Real Estate Services Markt. Ja, und der krankt aktuell total stark an Fragmentierung, an mangelnder Digitalisierung. Und das ist genau die Aufgabe, der wir uns bei Theo widmen. Von daher haben wir noch sehr viel zu tun. Das wird nicht von heute auf morgen gemacht. Aber das ist ganz klar unsere Ambition, ja, dass wir am Ende Immobilieneigentum effortless machen. Ich habe das deutsche Wort jetzt dafür nicht, aber es gibt meiner Meinung nach keinen guten Grund dafür, dass Immobilieneigentum so hands-off gehandhabt wird. Ja, also viele Leute sagen ja, Immobilien, das ist echt, echt, echter Kram. Naja, Logistik ist auch echter Kram. Und trotzdem hat Amazon das geschafft, das in eine Kundenjourney reinzubiegen, die wirklich angenehm ist, wo es sich nicht so anfühlt, als wäre da ein riesen Logistikapparat hinten dran. Und ich glaube, die Riesenmöglichkeit haben wir jetzt, insbesondere mit KI, aber ehrlicherweise auch sonst.
Was macht Eigentum gerade so kompliziert? Du hast natürlich so ein paar Stichpunkte genannt, sei es irgendwie Verwaltung, sei es Finanzierung, die Transaktion selber und so weiter, Bewertung der Immobilie und so weiter. Warum ist das so? Also warum hat sich das dann immer weiter so entwickelt, dass das jetzt nichts ist, was den Leuten Freude bereitet?
Ich glaube, es gibt mehrere Aspekte, aber zwei ganz große. Erstens, Immobilien sind als Sache kompliziert. Dauert relativ lange, eine Immobilie zu bauen, sind relativ viele Teile drin, relativ viele verschiedene Dinge. Ja, da ist eine Heizung drin, da ist ein Strang drin für Wasser, da geht es Elektronik, Trockenbau, Mauerwerk, Fundament. Fenster, Türen, also ne, alles, was da so drin ist, das sind alles verschiedene Produkte und die bringen natürlich alle so ein bisschen eine Komplexität mit sich mit. Und dann wird auch jedes Haus grundsätzlich mal etwas anders gebaut und jedes Haus hat dann so seine eigene Geschichte. Wer da drin wohnt, wie die damit umgehen, wann modernisiert wird, ob aufgestockt wurde und dann sind Häuser dann teilweise auch 100 oder 150 Jahre alt.
Ja.
Das heißt, die inhärente Komplexität von Immobilien ist sehr hoch. Und das ist, glaube ich, auch eine der Tatsachen, warum wir uns so schwer getan haben mit der Digitalisierung von Immobilien. Weil die Tabellen, die man bauen müsste, um die Komplexität von Immobilien in der Tabelle zu
Ja.
erfassen, ist eine sehr, sehr lange Tabelle. Und das ist, glaube ich, der eine große Grund, warum Immobilien schwer sind. Sie sind einfach sehr kompliziert. Und zum anderen sind Eigentümer, haben das große Problem, dass es einfach immer mehr reguliert wird. Also es gibt immer mehr Spielregeln für Immobilien und das bedeutet im Kern, vor 30 Jahren konnte ich halt irgendwas einfach machen, ja, und also ich möchte jetzt gar nicht über Mieterhöhung sprechen, ich möchte auch einfach über die Aufstockung oder den Fensterrahmen austauschen oder einen Aufzug hinten dran bauen. Das war vor 30 Jahren viel einfacher. Heißt nicht, dass ich einfach so machen konnte, aber das war einfacher. Und diese Sachen sind einfach unglaublich kompliziert geworden, ne? Also die Anzahl an Regulierungen, das ist eine Kurve, die geht von links unten nach rechts oben. Es ist immer mehr geworden, ne? Und das führt halt dazu, dass viele Entscheidungen, die früher Routine waren, die man einfach so mitgemacht hat, die müssen jetzt echt durchdacht werden. Und das ist natürlich eine Sache, die in der heutigen Marktstruktur landen dann diese Aufgaben in der Regel beim Eigentümer. Und dadurch fühlt sich das für einen Eigentümer auch heute so an, wie so ein Part-Time-Job, den man eigentlich nie wollte. Ja, weil jeder fängt gleich an, ach, und dann lege ich mein Geld in Immobilien an, das ist eine sichere Kapitalanlage, da kann ich, ne, das ist so Betongold. Und dann realisieren plötzlich alle, fuck, ich sitze jetzt jeden Sonntag hier und muss 3, 4 Stunden mir überlegen, was mache ich denn jetzt? Ach, und hier wurde wieder was eskaliert, weil wieder da eine Entscheidung getroffen werden muss, die auch nur ich treffen kann. Und diese dieser Anstieg in Regulierung ist am Ende das, was eine ohnehin schon komplexe Industrie wirklich dann auch in die Knie zwingt.
Wir werden mal kurz auf den Zeitstrahl gucken. Wir beginnen von Gründung von Theo bis hin zu Endziel, das du jetzt gerade definiert hast. Erstens, wie viel des Zeitstrahls war schon klar bei Gründung? Also, dass man gesagt hat, okay, wir fangen mit Hausverwaltung an und dann glauben wir, da können wir noch machen. Wie viel hat sich mit der Zeit entwickelt und wo auf diesem Zeitstrahl stehen wir eigentlich?
Wir hatten schon ganz am Anfang so ein paar sehr grundsätzliche Beobachtungen, die sich auch tatsächlich gar nicht geändert haben. Das war auch eine Sache, die ich in meinem ersten Unternehmen gelernt habe, wo ich gesagt habe, hey, ein paar Sachen, also vieles kann sich ändern, aber bei ein paar sehr Makro-Sachen solltest du dir viel Zeit nehmen, to get these right. Und die Verwaltungsbranche hat mich zutiefst fasziniert, weil sie der Dreh- und Angelpunkt der Immobilienwirtschaft ist. Was, also, ich glaube, heutzutage reden Leute total viel über die Hausverwaltungsbranche, deswegen ist das jetzt irgendwie mehr Common Knowledge, aber to be honest, vor 3 Jahren war Hausverwaltung Hausverwaltung. No one cared. Wenn man aber mal reinguckt, was eine Hausverwaltung macht, so the sum of the parts, dann wird schnell klar, die Hausverwaltung ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Immobilienwirtschaft. Also alles, die Hausverwaltung ist dort, wo Daten konsolidiert werden, wo auch Daten geschaffen werden teilweise. Ja, also wenn ein Mieter anruft und sagt, ich habe einen Schlüssel verloren, ist das ein Datenpunkt. Diese Daten werden da also dokumentiert im besten Fall oder halt auch nicht. Es ist die Quelle für alle Downstream-Services, ne? Also für eine Beauftragung von einem neuen Schlüssel oder für eine Überlegung, ob man jetzt aufstocken möchte oder nicht oder sanieren möchte oder die Energieeffizienz verbessern möchte. Diese Daten kommen alle aus der Verwaltung. Und das war schon damals, fand ich zutiefst faszinierend, weil ich glaube, es gibt einen Grundsatz, der sich in den letzten 30 Jahren noch gar nicht geändert hat, auch nicht mit AI. Ich glaube, mit AI eher nochmal als Brandbeschleuniger. Datenhoheit ist ein Riesenvorteil bei ganz vielen Dingen. Proprietäre Daten oder zumindest mal Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, bieten grundsätzlich mal einen Mehrwert, wenn man was Sinnvolles damit anstellen kann. Und da hatten wir tatsächlich so viele Use Cases im Kopf, dass ich mir, naja, mit Immobiliendaten kann ich grundsätzlich fast alles machen. Ja? Also es gibt da tausend Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Und das war eine Sache, die uns schon sehr klar war. Also das war von Anfang an aber gesagt, es geht hier nicht nur um Hausverwaltung, es geht hier um viel mehr, es geht hier um Immobilien als ganze Branche. Und das war uns schon sehr klar. Und das Zweite, was uns klar war, das war halt, ne, zum GPT-3.5-Moment so. Also GPT-3.5 war ziemlich scheiße, ne? So, ich weiß nicht, ob wir uns noch alle daran erinnern, aber so hat nur halluziniert, hatte keinen Internetanschluss und dadurch waren so in den ersten Momenten, die ich da abends am Esstisch saß, war cool, aber war auch sehr limitierend immer noch. Aber ich glaube, die eine Sache, die ich mir dabei als gedacht habe, ist, naja, es macht jetzt Interaktion mit Software deutlich mehr conversational. Und ich habe das ganz anders gedacht, als es jetzt tatsächlich am Ende passiert ist. Also ich glaube, diese Qualität ist da, aber tatsächlich ist, glaube ich, KI, gibt es andere Use Cases, zumindest die ich bei uns sehe, wo KI noch stärker ist. Aber meine Idee war damals, naja, Immobilien ist noch viel Kommunikation, Verwaltung ist super viel Kommunikation. Kommunikation ist in Textform oder in Voice, was dann aber, sag ich mal, Text übersetzt werden kann. Wenn wir diese Daten effektiver verarbeiten können, dann ist das einfach ein Tailwind. So. Und das andere, was ich mir gedacht habe, ist, naja, also Worst Case bleibt das jetzt genauso doof, wie es heute ist, und Worst Case wird es besser. Ich möchte ganz klar sagen, ich glaube, keiner hätte kommen. Hätte sehen können, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Aber das waren so die zwei großen Thesen, die wir am Eingang hatten, wo wir, glaube ich, was richtig gemacht haben, wo wir uns die Zeit genommen haben, zu sagen, okay, das sind die zwei Sachen, woran wir glauben. Und das ist etwas, was uns bis heute total trägt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch noch in 10 Jahren, dass diese Entscheidungen uns weiter tragen werden. Vieles war aber natürlich auch on the fly, ne? Also ich glaube, die Entscheidung, wie kapitalisieren wir das? Die Entscheidung, wollen wir Greenfield wachsen? Wollen wir Zukäufe machen?
Kannst du kurz Greenfield erklären?
Also wollen wir auf einer grünen Wiese anfangen und quasi alles von Anfang an so bauen, wie wir es in der perfekten Welt haben, Und dann den ersten Kunden holen und dann den zweiten Kunden holen und dann den dritten Kunden holen. Also sehr deutlich mehr so, ich sag mal, Start-up, ja, also Small Start-up. Und ich glaube, die, wo wir KI tatsächlich anwenden können, gut, das ist eine Sache, die sich natürlich total geformt hat, ne? Also da haben wir natürlich, da reiten wir natürlich die Welle, die alle Frontierlabs natürlich und natürlich das ganze Ökosystem so jetzt aufbauen. Aber das ist natürlich eine Sache, wo wir Woche für Woche lernen, ne? Also ich glaube, dass eine der Sachen, die sich für uns zum Beispiel anders herausgestellt hat, als wir dachten, ist, wir dachten, dass Automation von Conversations der größte Hebel sein wird. Und tatsächlich haben wir dann gemerkt, naja, ehrlicherweise, der größte Hebel ist Buchhaltung. Ist auch mit KI. Was erstmal counterintuitive wirkt, weil Buchhaltung ja ein sehr deterministisches System ist. Und wo man sagen würde, naja, also, das kann ich ja eigentlich mit Code relativ gut reproduzieren, nur hast du in der Buchhaltung, das ist der Grund, warum es noch eine Buchhaltungsindustrie gibt und so unendlich viele Buchhalter, ne? Und das ist, weil da ist so eine kleine Scheibe Judgment drin. Dieses Fingerspitzengefühl, dieses, wo tue ich das jetzt hin? Auf welches Konto geht das jetzt? Stimmt das auch, ne? Sind hier die Sachen richtig ausgewiesen? Viele Sachen, die nie in dieser Granularität formalisiert wurden, dass es wirklich deterministisch wurde. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die sich ganz anders herausgestellt hat, weil wir dachten, naja, dann können wir die ganzen Conversations mit Eigentümern automatisieren. Einen Teil davon kann man auf jeden Fall machen, aber einen anderen Teil möchte man vielleicht auch gar nicht machen, weil es da eher um Account-Management-Themen gibt, um Retention-Themen gibt. Das war eine Sache, die uns total überrascht hat. Und eine andere Sache, die sich auch ganz anders herausgestellt hat, war am Ende auch die, beziehungsweise wo wir einfach keine Meinung zu hatten und uns die Optionen alle offen lassen wollten, war das Thema Kapitalisierung. Weil ich glaube, vor 3 Jahren waren wir jetzt nicht hellbent, dass es eine Strategie ist, die 100 Millionen oder 200 oder 500 Millionen Euro oder Dollar absorbieren kann, sondern es war halt auch durchaus eine Möglichkeit, dass man sagt, das ist eine Strategie, die sehr kapitaleffizient wachsen kann und die auch Kapital in solchen Größenordnungen gar nicht absorbieren kann. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch so die wichtige Frage, die man sich stellen wollte, nicht so, wie viel Geld kann man einsammeln, sondern wie viel Geld kann das Geschäft am Ende sinnvoll absorbieren, ohne dass es irgendwie einfach nur verschleudert wird. Und das war eine Sache, die war uns eingangs auch nicht klar. Das hat sich dann rausgestellt und gemerkt haben, ne? Also wie gut funktioniert Produktentwicklung, wie schnell funktioniert auch Produktentwicklung, dann auf der Go-to-Market-Seite, ne? Also wie viel Geld kann ich in die Go-to-Market-Maschine stecken und kann einfach Return on Investment sehen. Und da waren tatsächlich die Ampeln dann alle so grün, dass wir gesagt haben, okay, es ist tatsächlich eine Strategie, wo man Kapital sehr produktiv einsetzen kann. Und das war auch eine Sache, die wir uns gar nicht gedacht haben. Der Zeitstrahl, ich würde mal behaupten, wir sind jetzt so bei 6,5%. Die Immobilien-Services-Branche ist riesig. Ja? Also ich glaube, die erste große Aufgabe wird sein, den Eigentümern eine integrierte Erfahrung zu bieten, wo die Arbeit für sie gemacht wird und die Eigentümer nicht mehr immer wieder sich dieser Ambiguity aussetzen müssen, Entscheidungen treffen müssen, die nicht vorbereitet sind, wo sie sich dann irgendwie einlesen müssen, sondern dass wir am Ende ein Real Estate Operating System gebaut haben, was diese Immobilien wirklich end-to-end für dich operated. Und wenn wir da angekommen sind, dann wird sich sicherlich die nächste Frage stellen, das Ökosystem drumherum, die Mieter, Dienstleister, wie können wir denen Mehrwert stiften? Also ich glaube tatsächlich, dieser Zeitstrahl wird auch immer länger, je länger wir daran arbeiten. Also ich glaube, wir werden dann auch lange bei 6,5% bleiben.
Ich wollte gerade sagen, also es hört sich an, als ob diese 6,5% lange bestehen bleiben. Ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, viele heutzutage denken nicht so sehr darüber nach, wie viel glauben wir können unser Geschäftsmodell an Geld absorbieren und was können wir brauchen, sondern okay, wie viel kriegen wir? Und auch viele, die hier sitzen, sagen, hey, ich würde immer so viel Geld nehmen, wie ich kriegen kann, solange die Terms halbwegs passen. Also sitzen echt viele hier und sagen, hey, das ist der Way to go, weil dann hast du ein bisschen mehr Spielraum und wenn du dich dann mal irgendwo verkalkulierst, was würdest du denn sagen, wie findet man denn raus, was die richtige Summe ist? Wie viele Millionen da aufs Konto wandern? Zur Perspektive, in der letzten Runde waren es 25 Millionen bei
Ja,
euch.
ich Ich kann diese Frage nicht pauschal beantworten. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, wie wir das für uns irgendwie getestet haben. Und das war relativ am Anfang, wie gesagt, ne, uns war jetzt noch nicht klar, welche Kapitalstrategie wirklich abschließend auch die richtige ist, unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach. Und wir haben Insight, haben wir sehr früh kennengelernt. Ne? Die haben ein sehr relativ starkes auch Business Development Motion. Und wir haben die ein paar Monate nach Gründung schon kennengelernt, wo ich gesagt habe, geil, so Series B-Fonds bis Post-IPO ist ein bisschen early, glaube ich. Ich habe dann einmal mit denen gesprochen und die sind aber immer wieder zurückgekommen und haben immer wieder ein Check-in gemacht. Dann waren wir, haben wir die Pre-Seed-Runde gemacht und dann wollten wir eine etwas kleinere Seed-Runde machen, weil wir gesagt haben, sind uns immer noch nicht sicher. Also wir wollen einfach Optionalität haben. Ne? Wir wollen nicht irgendwie jetzt total in eine Richtung gehen und dann zu merken, so, uff, das ist gar nicht die richtige Richtung, weil ich habe zu viele Gründer kennengelernt, die genau das gemacht haben und dann irgendwann aufgewacht sind und gesagt haben, fuck, da bist du jetzt. Ich glaube, es gibt da tendenziell eine richtige und eine falsche Antwort für jedes Geschäftsmodell. Und das muss man, glaube ich, herausfinden. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann im Gespräch mit einem Family Office für eine etwas kleinere Runde. Genau, da hat Insight mir wieder geschrieben, der Associate meinte, hey, ja, wir müssen nochmal, ne, so mal Catch-up machen. Und dann habe ich auch mal erzählt, ne, weil ich dachte ja so, okay, die sind Series B-Investoren. So, ne, ich jetzt halt, klar, das ist ja ich denen hab gesagt, okay, ne, wir haben jetzt gerade in der Seed, wir sind jetzt mit deutschen Family auch relativ weit. Und dann meinte er so, ja, warte mal, nee, da müssen wir drüber sprechen. Und ich so, what do you mean? So, also, ne, wir sprechen hier über einen niedrigen Millionenbetrag. Und meine Auffassung von Insight war 25 Millionen irgendwie, so das smallest Ticket to even think about it. Und er sagte, nee, müssen wir darüber sprechen. Er hat dann am nächsten Tag das Team reingeholt, sein VP reingeholt. Eine Woche später habe ich den Gründer von Insight kennengelernt und es ging mir alles so total schnell. Ich so, okay, what's going on? Und dann haben die gesagt, naja, pass auf, wir sind Riesenfans von dem Team und wir sind Riesenfans von dem Model und wir haben eine These genau auf dieses, ne, so wo gibt es am Ende diese Proliferation of AI und wo accrued auch der Wert. Da hatten die eine sehr starke These und gesagt, wir wollen da einfach so früh wie möglich Exposure haben, wenn wir ein gutes Team sehen. Dann haben sie gesagt, naja, das aller kleinste Ticket, was wir machen können, sind 10 Millionen. So. Und das war dann für mich so ein bisschen die Forcing-Function. Dann habe ich ja gesagt, nur, okay, gib mir mal eine Woche. So, ich muss das jetzt mal durchdenken. Ja? Und ich muss jetzt mal irgendwie alle Schrauben mir angucken im Geschäft und sagen, okay, können wir 10 Millionen sinnvoll einsetzen? Weil es bringt natürlich jetzt nichts, wenn ich 10 Millionen raise und dann 4 Jahre mit 10 Millionen rumdoktor, sondern es gibt natürlich dann auch eine Trajectory, die man damit einschlägt. Und ich glaube, diese Trajectory sollte man auch nur einschlagen, wenn man eine sinnvolle Verwendung für das Geld hat.
Aber gibt es nicht auch Firmen, die dann sagen, hey, wir haben jetzt dann einfach Runway so lange, dass wir wirklich bauen können und nicht müssen und wir uns einfach einmal rausheben aus dem wir müssen regelmäßig Fundraising Loop?
Ich weiß nicht, da das genau im Gegensatz zu dem steht, was deine Investoren von dir wollen. Also, habe ich keine Erfahrung drin, kann ich nicht zu sprechen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du schon mit der Unterschrift des Ishas dann at odds mit den Leuten bist, mit denen du jetzt für den Rest deines Lebens diese Company bauen musst, so, I don't think that's a good idea. Also, und das ist wirklich ein reines Bauchgefühl, aber so, das sag ich so, das ist doch nicht gut, oder? Also, weil ihr müsst ja eigentlich so lange wie möglich aligned bleiben. Also, das ist so ein bisschen so, wie ich drüber nachdenke. So, okay, ich möchte so lange wie möglich aligned sein und am gleichen Strang ziehen. Weil jedes Mal, wenn ich nicht aligned bin, dann zerstöre ich ja Wert im Schnitt. Weil, also, ne, if you're not aligned, so, dann gibt es in einem Board-Meeting, gibt es dann die eine Diskussion, geht da lang, die andere da, dann hat man am Ende keine richtige Einigung oder eine unperfekte Einigung. Und das macht einen ja langsam. Also, ne, so, und meine Philosophie war immer so, wenn, dann möchte ich das auch so machen, dass wir so lange wie möglich aligned sind. Das kann man ja natürlich jetzt nicht für alle Ewigkeiten garantieren, wenn man irgendwann 8 Institutionelle auf der Cap-Table hat. Da hat jeder so ein bisschen seine eigene Agenda, aber so schon beim ersten Investment find ich persönlich, setzt das einen ziemlich schlechten Precedent, der einem am Ende auch super viel Arbeit macht. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt: So, kann ich dieses Geld produktiv deployen, um die nächste Stage auch zu erreichen, ne? Und auch in einer gewissen Zeit die richtige Stage zu erreichen. Ich glaube, was die richtige Stage ist, ist dann nochmal eine spannende Frage, ne? Also es ist dann, ich glaube, heute gibt es ja einen Riesenpush, früher profitabel zu sein, ne? Wo auch, ich glaube, also manche manche institutionellen Geldgeber finden das super, andere finden das neutral, andere finden das vielleicht doof. Aber grundsätzlich gibt es ja diese Intentionen. Ich glaube, also Insight ist, glaube ich, total in dem Camp so, hey, sei profitabel, so by all means, ne? Also profitabel zu sein ist am Ende auch nur nochmal eine andere Möglichkeit, eine Maschine zu haben, wo man Kapital dann noch mit noch weniger Risiko deployen kann. Und das war für mich einfach die Aufgabe, die ich mir dann gestellt habe. Und ich habe mir jedes Teil angeguckt. Ich habe gesagt, ne, also im Go-to-Market, wie sehen wir da aus, im Produkt, wie viel können wir da deployen? Im R&D braucht man ja auch einfach ein paar Umdrehungen, bis man mal irgendwo ist. Und am Ende war die Antwort, ja, wir können 10 Millionen deployen. Wir haben noch 6 Fragezeichen auf dem Weg dahin, ne, so, und wahrscheinlich noch ein paar mehr, die dann aufkommen werden. Aber wir können dieses Geld produktiv deployen. Und das ist eine Frage, die wir uns tatsächlich dann jetzt immer wieder in Abständen stellen. Ne? Also so alle halbe Jahre gucken wir uns quasi unser Modell an und sagen, okay, ne, so passt das zu dem, was wir jetzt gelernt haben in den letzten 6 Monaten? Wollen wir da irgendwas jetzt adjusten, wo wir sagen, im Go-to-Market können wir schneller sein oder im R&D wollen wir mehr Zeit haben oder. Testen das dagegen und auf der Basis können wir dann eigentlich immer eine ganz gute Aussage treffen, so hey, so viel Geld können wir produktiv deployen. Ne? Und ich glaube, produktiv ist auch ein total relatives. Also das soll, jeder hat seinen eigenen Anspruch, was am Ende Rate of Return sein soll. Aber so denke ich.
Hast du, wie denkst du über Rate of Return dann in so einem Moment? Also ist das was du teilen kannst?
Wir haben interne Rate of Return Metrics, die kann ich nicht teilen. Hm. Ich glaube, am Ende ist das für mich tatsächlich ein Bauchgefühl und ich glaube, jeder hat da seine eigenen Heuristiken. Ich meine auch irgendwie, ne, also man kann ja ein VC als Beispiel nehmen, die haben ja dann irgendwie die Heuristik so, wir wollen irgendwie ein 2,5-3x Markup auf die letzte Runde, dann ist es irgendwie für uns sinnvoll. Und ich glaube, für einen als Gründer ist das nochmal ein bisschen anders, weil ein Aspekt ist natürlich Bewertung, aber wichtig natürlich irgendwie Lickpref, Vesting, Schedules und auch Inherent Risk in der Firma. Und ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Allocation Strategy. Ich schaue für mich am Ende darauf, do I have control of the business? Das ist für mich eine wichtige Sache, weil dann kann ich irgendwie hier Entscheidungen relativ frei treffen, bis auf ein paar Guardrails. Weil das ist für mich irgendwie so, das größte Risiko ist für mich nicht mehr in Control zu sein, weil dann hat am Ende, egal welchen Stake du hast, egal wie viel der Wert ist, so, du hast am Ende relativ wenig Kontrolle darüber, ob das irgendwie irgendwann materialisiert. Und da dann die richtige Balance zu finden mit einem Vesting, was angemessen ist, oder auch dann irgendwann ne, nicht mehr im Vesting bist und anderen Control-Terms.
Wie viel Prozent hältst du grob an der Firma? Kannst du das sagen? Also ich könnte es jetzt nachgucken, aber das mache
ich. Ich müsste es jetzt auch nachgucken.
Größenordnung über 50% noch?
Nee.
Ja, viele denken ja dann, wenn du sagst, hey, in Control bleiben. Weißt du, so, das muss man nur mal in Perspektive setzen. Viele denken halt, da viel Geld und es gibt ja die Stories. Es gibt Leute, die so und so viel Prozent an so einem Riesenladen halten, aber die realistische Antwort ist halt, das verschiebt sich halt erstens auch, wie viele Mitgründer hat man, was macht man daraus und. Ja. Also sind so ganz viele Fragezeichen, aber es ist so ein totgeschwiegenes Thema, finde ich. Zumindest, wenn du nicht im One-to-One mit jemandem sprichst.
Ja, also ich habe es jetzt gerade wirklich nicht im Kopf, aber ich würde jetzt mal sagen, so 20%. Mhm. Und Control ist am Ende eine Sache, die man als Gründer mit den Investoren ja offen besprechen kann. Ne? Und also deswegen, Insight und ich, wir verstehen uns sehr gut, wir arbeiten sehr gut zusammen. So, vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass ich gesagt habe, so, okay, wir alignen uns früh, aber dann auch, ne, dann machen wir es auch zusammen und haben eine gemeinsame Strategie. Und dadurch bekommt man dann auch die Terms, die man haben möchte. Ne? Also so, der Insight hat sehr viel Geld in das Unternehmen gesteckt und ich glaube, sicherlich gäbe es Investoren, die irgendwie mit dem Amount of Control dann nicht comfortable sind. Aber da wir jetzt irgendwie seit Gründung uns kennen und uns auch gelernt haben zu vertrauen, bekommt man auch diese Control Terms, wo ich halt in der Lage bin, einen Großteil der Entscheidungen selber zu treffen. Heißt nicht, dass ich nicht Leute in the loop halte, heißt nicht, dass ich mir Meinungen erfrage und heißt nicht, dass ich auch nicht von den Learnings von einem Insight profitieren möchte, aber dass ich zumindest mal, if push comes to shove, noch in der Lage wäre, bestimmte Entscheidungen selber zu treffen, das ist eine Sache, die glaube ich, wichtig ist.
Du hast gesagt, in der Seed hat Insight gesagt, 10 Millionen Mindestticket müssten sie machen. Was wolltest du, und du musstest überlegen, passt das überhaupt? Wie viel wolltest du eigentlich machen?
Vier.
Das heißt, auf 4 wurden über 10.
Mhm.
weil da waren ja noch andere Investoren, die dann pro Rata und so weiter mit investiert haben. Was wäre gewesen, wenn, sagen wir mal, Bewertung entwickelt sich proportional zur Größe des Investments? Also du hättest nicht mehr Anteile abgeben müssen und alles Mögliche, sondern nur die Summe hätte sich verändert. Also Insight hätte gesagt, nee, wir müssen schon 20 Millionen, 25 Millionen mindestens investieren. Hättest du dann mit Sicherheit sagen können, oder also kannst du mit Sicherheit sagen, dass du sagst, hätten wir nicht produktiv deployen können, hätte ich auf jeden Fall abgesagt? Oder wäre das was gewesen, wo man sich dann auch hinsetzt und denkt, wie kann ich das mir so hinrechnen, dass ich glaube, dass es doch Sinn macht?
Also, Insight wollte mehr Geld investieren. Und wir haben halt gesagt, that's it, so 10 Millionen. Und Insight hat dann noch Secondaries gemacht. Wo ich sie, also, Insight hat gesagt, this is a great fucking business. Wir wollen das größtmögliche Stück von diesem Business haben, was irgendwie Sinn macht. Und ich habe dann am Ende gesagt, so, das macht Sinn. Also, wir hätten auch wahrscheinlich mehr von Insight raisen können, aber ich glaube, das hätte aus verschiedenen Gründen keinen Sinn gemacht.
Wie denkst du in Gesamtstrategie über so Themen nach wie Firmenbewertung, wie Burnrates, wie plane ich meine Investitionen eigentlich und wie hart versuche ich da einfach wirklich auch sehr klar an meinem Plan zu bleiben und gleichzeitig Flexibilität zu haben, falls ich neue Möglichkeiten wie verdammt, KI entwickelt sich schneller, als ich dachte, ich muss anpassen, auch adaptieren zu können?
Ich fange mal mit der Bewertung an. Ich glaube, am Ende ist ja Bewertung eine Funktion von Angebot und Nachfrage, wie alles, was es so gibt. Und also ich halte Bewertung für ein total sekundäres Thema. Also ich für mich persönlich, ich schaue eher auf Umsatz oder auf Cross-Margin-Entwicklung und Cashflows, als jetzt auf die Bewertung selber. Punkt. Also, und ich glaube, ne, so, just focus on building a great fucking business and everything else will come. Das ist das Thema Bewertung. Und ich glaube, am Ende sind wir jetzt in der glücklichen Situation, dass unserem Markt, dass viele sich für unseren Markt interessieren. So, und dass wir auch in diesem Markt jetzt zu den größten und schnellsten gehören. So, das ist sicherlich gut für uns, ne? Das heißt, mit meinem Angebot-Nachfrage-Modell haben wir jetzt mehr Nachfrage. Great. Das Angebot an Firmen wie unserer ist relativ gering, ne? Ich meine, es gibt nicht viele wie uns. Das wirkt sich natürlich sicherlich positiv auf die Bewertung auch aus. Aber es ist für mich, also es kann auch morgen ja wieder vorbei sein. Ne? Von daher so bin ich konzentriert darauf, zu schauen, dass wir ordentlich wachsen, zu schauen, dass wir Bruttomargen erreichen, die wir uns gesetzt haben, und zu schauen, dass wir am Ende auch ne, wahrscheinlich früher jetzt als ein HubSpot vor 15 Jahren Cashflow positiv sind. Also das sind Sachen, wo ich sehr Wert drauf lege.
In der Welt, wo, ja, doch, also anders. Ihr habt ein Geschäftsmodell, ihr kauft ja unter anderem, um nicht zu sagen, es ist nur Hausverwaltung, aber Hausverwaltungen zu und konsolidiert die dann, dass ihr kauft ja laufende Businesses, die wahrscheinlich jetzt nicht eine Million im Monat verlieren, wenn man sie kauft, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren, sondern auch ein gewisses Business sind, weswegen sie spannend sind, um zu sagen, okay, wir können da noch ein paar Effizienzen heben und daraus wirklich das Business weiter strukturieren und sinnvoll ergänzen. Wie denkst du da über Profitabilität nach? Also auf welchem Level denkst du über Profitabilität nach? Ist das dann nur auf die einzelne Business Unit, die man dazu kauft, die man dann integriert, muss erstmal profitabel sein versus Company Profitability? Weil du raisest ja kein Geld, wenn du denkst, ich kann das nicht investieren. Und investieren ist, ich kann Firmen zukaufen, wobei du die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du die komplett aus Eigenkapital weiter bezahlen musst oder ob du das schon, also wahrscheinlich kannst du das in der M&A-Struktur auch mit Fremdkapital und gegebenenfalls Verkäuferdarlehen lösen, falls du das möchtest. Also ich meine, am Ende ist das ja eine Fragestellung, wie kaufe ich eigentlich Firmen und nutze das Kapital so produktiv wie möglich, weil es ist ja nicht immer am schlausten, würde ich denken, damit einfach die volle Summe zu bezahlen, sondern zu überlegen, wie können wir in einem Pensum Firmen kaufen, die wir relevant finden, um das Business zu bauen. Gleichzeitig, ihr seid jetzt über 150 Leute, da ist ja viel auch die Frage, wie zentralisieren wir manche Sachen und was zentralisieren wir nicht, Das heißt, du hast ja auch immer irgendwo ein Investment in Produkt, in Technologie etc., wo du sagst, okay, das wird sich über die Zeit materialisieren und nicht sofort. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, würdest du wahrscheinlich sagen, nein, auf der Jahresbilanz sind wir heute wahrscheinlich noch nicht profitabel, sonst würden wir kein Investment nehmen. Aber wenn man sich das anguckt, da achten wir drauf, da sagen wir, können wir investieren, um dann zu Zeitpunkt X da rauszukommen. Wäre jetzt meine lange formulierte Frage zu, wie denkst du auf den verschiedenen Ebenen über Profitabilität und wie spielen die dann zusammen?
Also zuerst mal zu dem Go-to-Market. Wir kaufen Hausverwaltung nicht, weil wir diese dann inkrementell verbessern. Wir kaufen Hausverwaltung, weil Hausverwaltung die Nachfrage von Eigentümern konsolidiert haben. Und genau das ist das, was für uns super wertvoll ist. Also was für uns super wertvoll ist, ist die Kundenbeziehung. Die Daten und drittens auch teilweise super Leute, die in diesen Verwaltungen arbeiten, die man weiterentwickeln kann, die man in ein neues Modell reinentwickeln kann. Wir kaufen Verwaltungen nicht als Firmen, um die dann so bestehen zu lassen. Und ich glaube, das ändert so ein bisschen die Blickweise darauf, wie du auch auf dein Portfolio guckst, weil wir gucken nicht auf ein Portfolio. Wir sind eine Firma, wir haben ein P&L und wir integrieren Verwaltung sofort und vollständig. Das ist auch eine Sache, wo wir super opinionated sind, weil ich glaube, es ist der einzige Weg, dieser Vision, die wir haben, gerecht zu werden, dass man sagt, okay, es muss eine Integrated Experience für Kunden sein, es muss AI Native überall sein, es muss eine komplett digitale Erfahrung sein. Und der einzige Weg, wie wir da hinkommen, ist, wenn wir das vollkommen integrieren mit einer Arbeitsweise, mit einem Tech-Stack, mit einer Experience auf der Kundenseite, mit einer Experience auch auf der Mitarbeiterseite, mit einer Kultur. Und deswegen ist M&A, also es gibt viele, die aktuell sagen, what can I roll up? Das ist aktuell irgendwie so eine heiße Frage, wo ich immer sage, so, ich glaube, das ist so total der falsche Angle, über diese Sache nachzudenken, weil dadurch wird der Kunde einfach mal ganz nach hinten gestellt in dieser Frage, what can I roll up? Hat nichts mit dem Kunden zu tun. Das ist reine Private Equity Frage. Das ist reines, so, okay, ne, so, where are pockets of value, die ich ausnutzen kann? Und so denken wir überhaupt nicht drüber nach. Also wir denken rein darüber nach, wie finden wir die Kunden und wie finden wir die richtig guten Practitioner, die mit uns diese neue Welt bauen möchten. Das vielleicht mal zuallererst. Deswegen ist es auch für uns keine reine Kohortenbetrachtung von, ich habe hier ein Unternehmen gekauft und das macht heute 10% EBIT und jetzt macht es 40, sondern es ist für uns eine konsolidierte P&L. Natürlich können wir gucken, wo das herkam, ja, aber am Ende ist es ein zentralisierter operativer Kern, ein zentralisierter technologischer Kern dahinter, der dann Standard Unit Economics hat. Völlig egal, wo die herkamen, wo die mal waren. Ja, also das vielleicht als erstes. Zweitens, wir kaufen in der Regel trotzdem nur profitable Firmen, aber jetzt gar nicht so sehr, weil wir das brauchen, dass die profitabel sind, weil die werden bei uns eh sehr profitabel sein, die Kunden, sondern weil profitable Firmen, das ist ein Zeichen für etwas anderes. Das ist ein Zeichen für einen gewissen Managementstil. Das ist ein Zeichen für die Leute, die dort arbeiten. Das ist ein Zeichen für die Beziehung, die mit Kunden haben, dass das funktioniert. Und das ist tatsächlich eher das Signal, was wir sehen, wenn wir profitable Firmen sehen, die sehr hohe Retention haben, die eine gute Bruttomarge haben heute schon. Das ist für uns gar nicht so wichtig, weil wir das für unsere P&L brauchen, weil das war unsere Aufgabe, in den letzten 3 Jahren diesen Engine zu bauen, der das kann. Sondern für uns ist es immer ein Zeichen, dass die Kundenbeziehung gut funktioniert und dass das Team auch eine Qualität hat, die wir schätzen.
Du hast vorhin gesagt, okay, wir kaufen nicht mit 10% EBIT oder achten da jetzt nicht besonders drauf und schauen danach, dass das Ding danach 40% EBIT macht. Wie messt ihr denn trotzdem, ob das, was ihr als Engine gebaut habt, funktioniert? Also ihr schaut euch ja dann trotzdem wahrscheinlich an, okay, das Asset haben wir gekauft, wir wissen grob, so, das sind, oder wissen ziemlich genau, das sind die KPIs, die es geliefert hat. Und selbst wenn das in einer konsolidierten P&L läuft, werdet ihr wahrscheinlich betrachten, wie sich das weiterentwickelt und welche Effizienzen es gibt. So, wie denkt ihr da über auch so dieses, hey, okay, warte mal, wir haben, also ist ja für jeden weiteren Deal auch spannend zu sagen, okay, die Annahme ist, Beispiel, ich kaufe es mit 10% EBIT und ich weiß, wenn wir das bei uns sauber integriert haben, machen wir 40% EBIT. So, dann ist der Deal für uns ja deutlich mehr wert, als er jetzt vielleicht am Markt kostet und kannst ja trotzdem so mit integrieren. Wie sehr messt ihr diesen Produktivitätsgewinn und preist den mit ein für euch? Versus wie sehr ist das okay, wir brauchen auch einfach eine Core-KPI, wie viel, also gerade wenn wir uns Hausverwaltung angucken, so jede Unit, die wir im Portfolio haben, hilft natürlich auch für jeden weiteren Service, den wir jetzt noch gar nicht so richtig, so ist vielleicht noch nicht alles da, aber kommt.
Am Ende kann man sich das ungefähr so vorstellen wie B2B Sales Go-to-Market. Jeder Kunde hat Acquisition Costs. In unserer Stage würdest du es wahrscheinlich jetzt nicht wirklich auf Kunden runterbrechen, sondern ein bisschen Lump Sum machen. Dann würdest du es durch die akquirierten Kunden teilen und nochmal irgendwie ein Adjustment vielleicht machen für die ACV-Size und so. Am Ende komme ich halt irgendwie bei einer Customer Acquisition Cost raus. Und Customer Acquisition Cost tracken wir genau, aber wir wachsen auch organisch. Und dann haben wir auch Customer Acquisition Cost. Und M&A ist für uns am Ende nur ein anderer GTM-Channel. Da kommt pro Kunde eine Customer Acquisition Cost raus. Und dann haben wir bestimmte Payback-Vorgaben, wo wir sagen, hey, in wie vielen Monaten wollen wir diese Acquisition Cost wieder drin haben? Und da vergleichen wir, also das ist für uns Apples to Apples, ne? Also viele Leute reden immer als M&A, es ist was ganz anderes. Für uns ist es organic und M&A need to be strictly comparable, weil am Ende ist das für uns auch für die Kapitalstrategie natürlich wichtig. Denn wenn wir in unserem M&A-Kanal die vierfachen Acquisition Costs hätten, dann müssten wir uns natürlich die ernste Frage stellen, okay, was ist denn das richtig gute Argument, das trotzdem zu tun? Das wäre natürlich irgendwie schneller wachsen, und dann würden wir uns nochmal die Follow-up-Frage stellen, so, okay, wie viel ist uns schnelleres Wachstum wert? Also, ne, also wie viel Future Cashflow können wir dadurch schneller realisieren, und bringt uns das über irgendeinen Hurdle, wie zum Beispiel jetzt irgendwie positiver Cashflow oder Break-Even auf Holding-Level oder auf Company-Level. Das ist dann die Follow-up-Frage, aber ne, für uns ist tatsächlich, also M&A ist für uns am Ende ein Customer Acquisition Tool. Jeder Kunde hat bestimmte Kosten, und wir haben natürlich, wie jede Software-Plattform, haben wir einfach Payback-Times, die wir erreichen.
Wenn du es dir im Schnitt anguckst, würdest du sagen, M&A ist ein günstigerer oder ein teurerer Kanal als Organic?
Also, wenn du sie eins zu eins nebeneinander legst, ist es teurer. Aber das liegt auch daran, dass wir aktuell noch mehr wachsen durch M&A als durch Organic. Also bei Organic haben wir jetzt schon viele Sachen gemacht. Also wir wachsen jetzt schon einen siebenstelligen Betrag auch organisch. Und trotzdem haben wir noch super viel, was wir einfach an Plumbing in unserer Organic GTM Motion bauen wollen. Wodurch wir da auch einfach, also ne, we're skimming the surface, und wir greifen gerade aktuell viele der Kunden, die halt einfach einen sehr großen Pain haben und eine relativ hohe Willingness to Pay haben und die auch schnell zu finden sind. Also meine aktuelle These ist, dass sich das irgendwann ebnen wird, ne, und dass wir im Organischen wahrscheinlich genauso teuer oder preiswert, je nachdem wie du es sehen möchtest, einkaufen wie im M&A.
Ja, der spannende Part in NA ist natürlich auch, dass du, selbst wenn du ein paar Euro mehr bezahlst, du hast halt nicht einen neuen Kunden oder fünf neue Kunden, sondern im Zweifel auch mal ein paar hundert. So je nach Hausverwaltung. Ich weiß nicht, was die größte ist, die ihr mal gekauft habt, zum Beispiel. Also wie viel Einheiten hatte die größte oder wie viele Kunden hatte die größte Hausverwaltung, die ihr gekauft habt?
6.700 Wohnungen verteilt über ungefähr 120 Verträge.
Das zeigt, glaube ich, eine gewisse Größenordnung. Kann man sagen, was man im Schnitt als Hausverwaltung pro Wohnung verdient?
Ja,
Ja,
kannst du
also,
total gut sagen,
na,
ja.
ich, also, dann,
Ja.
also im Sinne von, jetzt muss ja gar nicht mal eure Zahl sein, sondern kann auch marktüblich sein. Ich weiß nicht, ob es da einen typischen Marktdurchschnitt gibt oder.
Ja, ich meine, die Daumenrechnung, die du machen kannst, ist, ich meine, der Branchenschnitt Grundvergütung Verwaltung liegt bei ungefähr 29 Euro pro Wohnung pro Monat. Heißt 350, Pi mal Daumen, ja, 350 Euro Grundvergütung pro Wohnung im Jahr. Und dann hat die durchschnittliche Liegenschaft, also ich glaube, es kommt ein bisschen an, ob man nur Großstädte nimmt oder nicht, aber lass es mal 20 Einheiten sein, hast du ein ACV von ungefähr 7.000 Euro pro Liegenschaft. Das ist so die.
Das heißt, pro 10.000 Wohnungen kannst du grob mit 3 Millionen Euro ERA rechnen.
Ja, ein Ticken mehr. Also einen kleinen Ticken mehr, wenn du dich jetzt auf Großstädte, also ne, weil der Branchenschnitt 29 ist
Ja, okay.
mit allen Ländereien.
Ja, okay.
Ich glaube, bei Großstädten ist es dann ein Ticken mehr, ja.
Okay, spannend. Ich spare mir jetzt anhand von Announcements irgendwie Rechnungen, wo man dann genau steht, aber ich würde sagen, wenn du sagst, ein Ticken mehr, dann und ihr siebenstellig schon nur organisch wächst, dann werdet ihr ja auf jeden Fall achtstellig irgendwo landen. Und da können wir es, glaube ich, auch belassen. Aber es ist ja substanziell. Und dann auch die Frage, wenn du sagst, okay, der Anker ist Hausverwaltung gewesen und da kommen andere Services, ist es so die Frage von, wann fängt man an, das zu machen? Also wie früh habt ihr damit angefangen? Oder und warum? Weil es ist ja trotzdem immer so die Fokusfrage, so das eine funktioniert für uns als Playbook, das andere denken wir schon gleich mit. Das heißt, wir versuchen das irgendwie, aber wir wollen uns auch nicht verzetteln, weil das muss man, also wird ja auch kompliziert. Wo ist der Sweet Spot aus Fokus? Und man muss es frühzeitig mitdenken, dass es halt auch sich einfach ergänzen lässt. Vielleicht sagt man auch, hey, in unserem Fall, wir hätten es gar nicht früh mitdenken müssen, hätte das einfach perfekt danach ergänzen können.
In unserem Fall, ich bin mir nicht sicher, ob das immer zutrifft, aber ich könnte mir vorstellen, dass es oft zutrifft. Von Anfang an die Intention zu haben, ist, glaube ich, sehr wichtig. Denn wenn man sich über das Datenmodell Gedanken macht, über die Organisationsform, über das Managementsystem, diese Sachen irgendwie in Jahr 3 zu ändern, weil sie dann völlig left field kommen. Das ist, glaube ich, ein echtes Brett zu bohren. Also allein das Datenmodell, also ne, ich sag mal, wenn man jetzt in der Maklerei beispielsweise nochmal 15 Datenpunkte braucht, die man von Anfang an hätte mitdenken können, dann wäre es relativ wenig offen gewesen, aber jetzt hat man irgendwie 25.000 Wohnungen auf der Plattform, dann ist das natürlich ein Riesenakt, diese Daten zu besorgen. Und ich glaube, das gleiche gilt auch für das Managementsystem, wenn man dann sagt, okay, ich muss mal ein komplett neues Team aufbauen. Und dann mal zu definieren, wie das auch in die Maschine quasi eingreift. Ich glaube, das sind zwei Riesenoperationen, wo ich sagen würde, wenn man das nicht von Anfang an mitdenkt, dann kostet das einen wahrscheinlich ein Jahr und kommt jetzt darauf an, ob man ein Jahr hat oder nicht, ne? Also so, wenn man profitabel ist und so, dann kann man sich das möglicherweise leisten, aber heißt trotzdem nicht, dass es gut ist. Ich glaube, da ist es super wichtig, das von Anfang an mitzudenken. Wann der richtige Zeitpunkt ist, ich glaube, das ist, ich glaube, man muss sehr aufmerksam schauen, wie sich das Kernprodukt entwickelt und wo man, wenn man so ein bisschen vom Zero to One weg ist und so ein bisschen die Varianz auch in den Outcomes abnimmt, ne? Also ich glaube, jeder, der ein Unternehmen kennt das so, in Teams oder auch in Prozessen und in R&D-Prozessen, zieht man erstmal sehr große Kreise, bis man dann irgendwann kleinere und kleinere Kreise zieht. Und irgendwann kommt man weg von diesem Riesenbrocken hin zu etwas kontinuierlicherem und planbaren Improvements. Und das war für uns ziemlich genauso. Der Moment, wo wir gemerkt haben, das passiert jetzt, das war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, now we can go crazy somewhere else. Ja, weil natürlich gibt es unglaublich viele, viele wichtige Wetten, die wir da machen wollen. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, hier setzen wir jetzt erstmal, ne, eine Person drauf, die das R&D dann macht, ne? Also die Validation der verschiedenen Ideen. Und haben aber das Datenmodell beispielsweise von Anfang an so gebaut, dass diese Person halt nicht dann bei Adam und Eva anfängt, sondern die Daten, dann der Zugriff zu den Daten, der Zugriff zu den Kunden, der Zugriff zu den Leuten aus dem operativen Geschäft. Und dadurch hat diese Person dieses Candyland, was jede Produktperson sich so sehr wünschen würde, ne? Nämlich einen Kunden auf Abruf und alle Daten immer da, was ja in der Regel so die zwei großen Painpoints sind in der Produktentwicklung. Und das war der Zeitpunkt, ne? Ich glaube, das ist wirklich aber auch, also ich glaube, da gibt es keine pauschale richtige Antwort. Das ist wirklich echt Fingerspitzengefühl am Ende.
Würdest du sagen, das war nach den ersten 1.000 Wohnungen? Würdest du sagen, das war nach der ersten Million Umsatz? Würdest du sagen, das war nach, wir haben mal überhaupt so ein bisschen rausgefunden, was unser Go-to-Market ist. Dementsprechend wissen wir, wir können belastbar auch Neukunden generieren, egal auf welchem der Wege. Also können wir dann auch gucken, wie wir die Neukunden weiterversorgen, so wenn man das mal so ein bisschen klarer benennen würde.
Es war ein Plattform-Maturity-Level. Also es gab eine Zeit, also das war, bei uns waren das 15.000 Einheiten. Also, ne? Und es war aber wirklich tatsächlich eher ein Bottom-up, dass wir halt in der R&D-Motion gesehen haben, okay, wir kommen hier in dieses Continuous Improvement rein. Das heißt, wir können jetzt irgendwo anders große Wetten und wieder mal, ne, so ein bisschen mehr Disruption vertragen. Und es war wirklich bottom-up. Also es war jetzt nicht so, ah, wir haben jetzt den 10.000. Kunden, jetzt geht das. Ich glaube, diese Betrachtungsweise kann man auch machen, aber das ist am Ende, glaube ich, für super Early Stage. Ich glaube, in einem Late Stage wäre das relevanter, wo man irgendwie sagen würde, okay, wo man sich die Opportunitätskosten nochmal genauer angucken würde, wo man sagen würde, okay, das kann irgendwie hat ein Monetization-Potential von irgendwie 200 Euro pro Kunden, würde bedeuten XYZ. Wir benchmarken das gegen 50 andere Initiativen, die wir auf der hohen Kante haben. Das ist bei uns insofern anders, dass wir natürlich noch super Early Stage sind, wir sind keine 3 Jahre alt. Das bedeutet, dass wir natürlich auch noch super High-Conviction-Bets machen, weil wir noch so am Anfang sind. Ne? Also die erste High-Conviction-Bet war Verwaltung. Und da haben wir jetzt für uns, ne, schon mal einen Haken dran. Und jetzt haben wir aber noch, also noch 5, 6 High-Conviction-Bets, die auch aus meiner Feder kommen, wo man natürlich auch die Gründerkarte spielt, weil man sagt so, hey, Guys, ne, ich hab da jetzt Tag und Nacht drüber nachgedacht, 7 Tage die Woche für 3 Jahre plus die Zeit, die ich davor im Real Estate gearbeitet habe. So, ich lege da jetzt meine Hand für ins Feuer. Wir brauchen das jetzt nicht mit 50 anderen Sachen zu vergleichen, sondern ich habe mir das wirklich reiflich überlegt und wir machen das jetzt. Und wenn wir dann auf den ersten Metern merken, so, fuck, es ist überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, so, dann winken wir ab. Aber ehrlicherweise als Gründer hat man natürlich wenn man so nah dran ist, hat man natürlich eine Intuition.
Lass uns mal kurz ganz an den Anfang zurück. So, es ist ja anfangs die Phase von, wir wollen das machen. Das ist das, was wir bauen wollen. Möglichst integriert, möglichst technologisch systematisiert oder vielleicht sogar automatisiert, möglichst digital, möglichst XYZ. Und man hat ja auch irgendwie so anfangs diese Phase, wo man weiß, wo man hin will, aber man ist noch nicht ganz da und man muss auch manchmal so ein bisschen sagen, hey, wir sind schon fast da. Obwohl man weiß, okay, vielleicht brauchen wir nicht noch eine Woche, sondern vielleicht brauchen wir noch 3 Monate, um da hinzukommen, wo ich eigentlich sein will, um das Produkt so weit zu haben, die Plattform so weit zu haben. Was würdest du sagen, wie lange bist du mit dem Team draußen rumgerannt und hat angefangen zu überzeugen, zu akquirieren etc. mit so einem Gefühl von, ja, wir kommen dahin, aber wir sind vielleicht noch nicht ganz da. Was wir auch zum Beispiel, also du siehst ja heute häufig, seit KI Einzug in alles gefunden hat, sind alle Webseiten von heute auf morgen sehr KI-lastig. Wir haben einen Agent und so weiter. Dabei ist es derselbe Prozess wie vorher. Er wird natürlich Stück für Stück überarbeitet. Es ist dasselbe Team wie vorher. Die Prozesse laufen wie vorher und adaptieren sich nach und nach. Aber die Firma ist 100% noch nicht auf dem Level, was die neue Website widerspiegelt. Und gerade in der Anfangsphase habe ich das Gefühl, muss man ja auch einfach sagen, hey, da kommen wir hin. Man muss aber auch damit klarkommen, dass man nicht ab Tag 1 da sein kann, weil man einfach auch das Kundenfeedback, das Partnerfeedback etc. braucht und manche Sachen Entwicklungszeit brauchen. Wie lange war dieser Zeitraum, wo man sagt, okay, vielleicht mussten wir, egal ob 1% oder 50%, overpromisen, oversellen, und wann hat sich das gedreht?
Ich würde das ein bisschen differenzieren. Ich glaube, das eine ist, was man dem Kunden verspricht. Und das andere ist, was die Vision des Unternehmens ist. Und ich habe, ne, also ich glaube, man weiß mal in manchen Gesprächen wird das irgendwie so ein bisschen convoluted und dann wird es ein bisschen schwierig, das auseinanderzufummeln. Unsere Vision ist, dass wir ein System bauen, was sämtliche Belange für Eigentümer löst. Das ist unsere Vision. So, ist das heute schon da? Nein. Ist ein Teil davon da? Ja. Sehen wir einen klaren Weg, wie wir einen noch viel größeren Teil davon bauen? Ja. Und das ist natürlich immer so. Das ist heute so, das war vor 3 Jahren so. Vor 3 Jahren war es natürlich, ne, war noch weniger da und die Vision war aber, es war auch noch, ne, eine andere Version davon, aber so die Kernaspekte waren die gleichen. Und erst insbesondere ganz am Anfang sucht man natürlich auch Leute, die an diese Vision erstmal glauben, die sagen, okay, also ne, ob das jetzt die Mitarbeiter sind, Investoren, Kunden, sonst was. Ich glaube, am Anfang indexiert man halt stark darauf, dass man sagt, hey, ne, das sind unsere Glaubenssätze. Daran glauben wir, darauf arbeiten wir hin. Ne? Wollt ihr mit uns zusammen diesen Weg gehen? Das ist natürlich am Anfang, ist das quasi alles, also beim ersten Mitarbeiter, zweiten Mitarbeiter, dritten Mitarbeiter, erste Akquisition. Und da waren wir immer sehr, sehr klar, dass wir gesagt haben, da wollen wir hin. Wir waren aber auch immer sehr klar darin zu sagen, der Weg dahin ist der Weg. So doof das klingt. Und sicherlich hatten wir manchmal das Gefühl, dass wir schneller irgendwo ankommen, als man tatsächlich am Ende da ankommt. Ne? Ich glaube, so, wir als Menschen, wir neigen ja dazu, Sachen zu unterschätzen. Aber wir haben immer gesagt, es ist ein gemeinsamer Weg. Ne? Und das war tatsächlich, egal ob wir jetzt eine Akquisition gemacht haben oder Neukunden gewinnen, wir sind da immer sehr, sehr transparent und sagen, das ist unsere Vision, der Weg dahin ist das. Hier sind jetzt die Meilensteine. Ja? Und dann so der eine Meilenstein wird vielleicht ein bisschen früher erreicht, der andere ein bisschen später. Aber das sind Meilensteine. Und da waren wir tatsächlich immer sehr gemäßigt. Also ich glaube am Ende, auch da ist es ähnlich wie meine Philosophie mit den Investoren, ist auch meine Philosophie mit den Kunden oder mit Akquisitionen oder Mitarbeitern. Ich glaube, es bringt am Ende nichts, wenn man irgendwas verspricht und dann diese Realitäten plötzlich, da so eine klaffende Schlucht in der Mitte aufgeht. Das macht keinen Spaß bei Investoren, das macht keinen Spaß bei Kunden, das macht keinen Spaß bei Mitarbeitern. Und am Ende geht da unglaublich viel Zeit dann. Also die Total Cost Analysis ein Jahr später macht, da geht unglaublich viel Zeit rein. Und am Ende funktioniert es dann trotzdem nicht. Ne? Weil der Kunde wird dann halt gehen, weil er sagt, okay, das hat mir irgendwie Gott und die Welt versprochen und dann kam jetzt irgendwie 20%, das reicht mir nicht. Also ich habe das underwritten auf das, was du mir gesagt hast, was kommt. Und für Mitarbeiter ist es ja genau das Gleiche. Und da ist mein Gefühl immer so, ich glaube, man muss nichts Hartes versprechen, sondern es geht am Ende eher darum, teilen wir eine Vision, möchtest du mit mir auf diese Reise, so, und das gilt für Kunden gleichermaßen wie für Mitarbeiter. Und hier sind meine Commitments, was die nächsten Schritte dafür sind, die wir zusammen gehen.
Was würdest du sagen, wann hattet ihr das erste Mal Gefühl von so richtig Product Market Fit? Und was bedeutet das bei euch überhaupt?
Also Product Market Fit ist für uns, also das Produkt gibt es ja. Das Produkt heißt Hausverwaltung. Das wird heute der Mechanism, wie das erbracht wird, ist Labor. Ich glaube, Product Market Fit in diesem Sinne ist kein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen, sondern es ist einfach die Konsequenz des guten Produktes ist Customer Satisfaction, Retention Rates. Das ist eine Sache, wo wir sehr, sehr viel Wert drauf legen. Und das ist am Ende auch der Turning Point für uns gewesen, wo wir gesagt haben, unsere Plattform muss halt so gut sein, dass die Kunden zufriedener sind als vorher. Also nicht mehr und nicht weniger, weil das ist ja der Benchmark, wenn wir sagen, naja, wir haben uns vorgenommen, die Capability Hausverwaltung mit Technologie nochmal neu zu bauen, um mit deutlich weniger Aufwand die gleiche oder bessere Erfahrung zu erbringen. Das ist ja quasi so der erste Schritt gewesen. Und das war am Ende für uns ganz klar, weil wir haben eine Quarter an Kunden onboardet und die hatten von vorher eine bestimmte Zufriedenheit mit bestimmten Churn Rates und so weiter. Und wir haben am Ende uns sehr stark darauf konzentriert, die Customer Satisfaction im Blick zu behalten und im Gespräch zu sein. Dann sieht man das natürlich jetzt, wo wir 3 Jahre alt sind, haben wir auch natürlich auch Churn-Zahlen, die wir jetzt über 3 Jahre mappen können. Und wir sehen halt ganz klar so, die Kunden bleiben. Die Kunden sind zufrieden und werden immer zufriedener. Und das ist für uns das Zeichen gewesen, so, okay, das, was wir uns vorgenommen haben, diesen ersten Schritt, den haben wir auch erreicht, weil wir es gleichermaßen bei uns in der P&L sehen. Ne? Weil wir haben natürlich zwei Aspekte, die wir gleichzeitig im Blick behalten müssen. Anders als jetzt ein Series A reines SaaS, da kann ich sehr stark indexieren auf Net Retention und CSAT. Ja? Und ich muss aber jetzt nicht auch noch EBITDA Transformation oder so im Blick behalten. Und das ist natürlich eine Sache, die wir gleichermaßen machen müssen. Das heißt am Ende, weil die Frage geht Customer Satisfaction to the top right und geht Gross Margin to the top right. Und das sind die zwei Sachen, die wir gesehen haben und gesagt haben, okay, dann, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir es richtig gemacht.
Was muss passieren, dass ihr die 100 Millionen Euro Umsatz knackt?
Nix. Also
Einfach weitermachen.
ja, also wir und also wir haben in allen Themen, die wir jetzt heute umsetzen wollen, um zu 100 Millionen Umsatz zu kommen, die sind in der Umsetzung. Also wir haben tatsächlich jetzt überhaupt keine, das, wo wir sagen, der Ausgang ist jetzt total ungewiss. Für uns wird es eher eine reine Frage von, wie schnell schaffen wir das, wie kapitaleffizient schaffen wir das.
Würdest du sagen, die Antwort ist dieselbe, wenn man einfach mal aus der Luft gegriffen, eine Null dranhängt und sagt, okay, für 1 Milliarde Umsatz, oder ist das dann nochmal ein ganz anderes Spiel?
Ich glaube, es wird da nochmal ein bisschen spannender, weil man natürlich so ein bisschen mehr an Term Constraints rankommt. Ja, und also der Real Estate Services Markt insgesamt ist riesig, aber der besteht natürlich aus ganz vielen verschiedenen Capabilities, ne? Also Verwaltung ist eine Capability, Brokerage ist eine Capability, Insurance und so weiter. Und für jedes dieser Produkte gibt es eine bestimmte Nachfrage. Und für eine Milliarde Umsatz, die Frage, die wir uns da auf dem Weg noch stellen werden, ist für jedes dieser Produkte, wie groß ist der TAM? Und wie viel von diesem TAM können wir am Ende wirklich capturen? Das wird sicherlich besser sein als jetzt irgendwie eine Third Party, weil wir den Relationship mit den Kunden schon haben. Aber das ist sicherlich eine Frage, die wir uns zu 100 Millionen nicht stellen müssen, ja, weil also da ist die sehr kurze Answer, alle TAMs sind groß genug. Bei einer Milliarde würde ich tatsächlich da doch nochmal dann irgendwie die Runde machen und sagen, okay, lass uns bitte nochmal jetzt jede Product Line anschauen, wie groß der TAM wirklich ist, und auf der Basis dann Allocations machen. Und ich glaube, das wird am Ende, also eine integrierte Real Estate Plattform, die all diese Services erbringt, das wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube, da wird es auch mehrere von geben. Ich glaube, das ist überfällig und AI war genau der Brandbeschleuniger, den wir gebraucht haben, um diese Komplexität rauszubekommen. Und es wird sicherlich mindestens eine geben, die auch 1 Milliarde Umsatz macht, weil es ein Riesenmarkt, es ist super fragmentiert, es ist super outdated, es gibt ein Riesen-Nachfolgethema, es gibt überhaupt kein Personal, was mehr da reingeht. Es gibt tausend Gründe, warum das existieren muss und existieren wird. Und am Ende wird es, glaube ich, eher dann eine Frage so, wie smart kommt man dahin? Und also smart im Sinne von Kapitaleffizienz und wie schnell kommt man dahin?
Was ich auch spannend finde, ist, ich meine, am Ende, sagen wir mal, für 10.000 Wohnungen hatte eine oder hat eine, eine Verwaltung aktuell 250 Mitarbeiter, einfach nochmal als Beispiel, vielleicht auch, kommt also wahrscheinlich sehr übertrieben, weil wenn ihr 160 seid und mehr als 10.000 Wohnungen habt, dann macht das natürlich keinen Sinn hinten und vorne. Aber wenn du dann sagst, okay, im nächsten Schritt bedeutet das eigentlich, wenn ich mir angeguckt habe, was KI eigentlich alles machen kann und wo die unterstützen kann, wo die Dinge auffangen kann, ich kann das dritteln, ich kann das halbieren, ich kann das. So, die spannende Frage ist ja auch, wenn man sich anguckt zu einer Milliarde Umsatz zum Beispiel, weil man einfach weiß, okay, da muss man einfach nochmal einen ganz anderen Schritt denken. In welchen Bereichen wird sich dann auch verändern, weil wir über Kapitaleffizienz gesprochen haben, welche Rolle Arbeit, also Labor noch spielt, um das zu machen, also in welchen Bereichen auch über die Jahre, weil das ist ja nicht, wo du morgen auf einmal sagst, ach, jetzt sind wir bei 1 Milliarde Umsatz, also so gerne ich es dir gönnen würde, aber eine Verhundert, also zwischen 50 und 100-fachung wahrscheinlich irgendwo, ist halt einfach jetzt nicht mal so, also du bist ja Anthropic nicht so einfach in 1, 2, 3 Jahren machbar. Und die Frage ja auch dann, wie sieht denn die neue Hausverwaltung aus? Und ich glaube, da sind ja auch die spannenden Punkte, die du selber schon darüber sprechen wir die ganze Zeit, ne? Aber die Frage ist ja, wie sieht die neue Hausverwaltung aus? Und wie viel mehr Wohnungen kann ich auf wie viele Mitarbeiter verteilt machen und verwalten, weil wir eben KI nutzen können, weil wir Dinge eben vereinfachen können? Und das wird, glaube ich, einfach so eine richtig interessante Frage, wenn wir uns dann angucken, okay, wer macht denn 1 Milliarde Umsatz heute versus morgen und was bedeutet das dann eigentlich im Unterschied der Firma und in der Gesamtproduktivität?
Ja, also was wir bei uns klar sehen, viele, viele Jobs werden sich einfach sehr stark ändern. Also, also ein Beispiel aus der Praxis, wenn du in eine Hausverwaltung reingehst, kannst du reingehen und es wird keine Account Manager geben. Weil die Capability vom Account Management ist convoluted in der Property Manager Rolle. Also Property Manager, die machen Operations. Die machen auch Retention, die machen auch Customer Relationship, die machen Troubleshooting, also die machen alles. Und wir haben das jetzt disentangled, dass wir gesagt haben, okay, von diesen 5, 6, 7 Capabilities, die ein Hausverwalter gleichzeitig erbringt, wo in einer Scaled Software Company ist das trennscharf definiert, dass jedes Team nur noch eine Capability hat. Was sind die 7 Capabilities? Welche davon werden durch Technologie ersetzt und welche bleiben noch? Und das eine, was wir für uns herausgefunden haben, ist das Thema Account Management wird nach wie vor ein Riesenthema sein. Also das ist ja auch schon, also das haben wir ja schon in den letzten 25 Jahren SaaS gesehen. Ja, man kann ein CRM bauen, man kann ein CRM auch mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad für bestimmte Dinge bauen. Aber da, wo der Mensch ins Spiel kommt, ist, wenn es darum geht, an andere Menschen zu verkaufen. Und ich glaube, das wird sich auch noch sehr lange halten, ne? Weil wenn ich mir am Ende so, wir sind ja auch nur Menschen und Mensch funktioniert immer ganz gut. So, also da gibt es ja auch biologische Gründe für, ja. Also es ist ja jetzt nicht nur, weil wir uns gegenseitig nett finden. Und wir sehen halt zum Beispiel diese Account Management Capability, die wird an Bedeutung gewinnen, dass wir dort Menschen vermehrt einsetzen, dass wir dort auch mehr Zeit verbringen, um die Kunden noch besser zu retainen, ja, um den Kunden noch einen größeren Mehrwert zu schaffen, um noch besseres Upselling, Cross-Selling zu betreiben. Das wird immer noch eine human-led und AI-supported Capability. Anders als jetzt Sachen, die heute Menschen machen, wo man sagt, das wird nicht mal mehr human in the loop sein. Also wir sehen es bei uns heute schon, aber es wird viele Dinge geben, die heute noch human-only sind, die werden nicht mal mehr human in the loop sein, weil es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Ich meine, Buchhaltung ist eines der Beispiele dafür, wo man echt viel Fantasie haben muss, um zu sagen, in 10 Jahren von heute haben wir irgendwie immer noch Buchhalter. Also
Ich nehme ein Beispiel aus dem Podcast, ne? Aber so ein Teil davon ist immer, wie denkst du über Distribution nach? Und viel Geld geht heutzutage in Videoschnitt. So. Und dementsprechend auch dann die ganzen kleinen Clips. So, da gibt's und dann das Hochladen auf einem Account und so weiter. Es dauert ein Wochenende, wenn man sich damit aktiv auseinandersetzt, wie man den Prozess so viel verbessern kann, dass du zwar noch jemanden, der mehr Ahnung hat von Videoschnitt als ich, in den Loop setzen kannst, dass du aber am Ende nicht mehr einen Clip pro Tag oder zwei Clips pro Tag plus ein paar andere Sachen machst, sondern 25 Clips auf 5 Accounts verteilt und dann herauszufinden, AB-Test, was sollten wir auf dem Hauptaccount posten? So Sachen, wo ich vor 2 Jahren noch gesagt hätte, das wird dauern, weil schneiden, verstehen, wann, wie, wo, was, Untertitel setzen, Framing, Zentrierung und so weiter, super nervig, muss man halt wirklich immer Pixelarbeit machen und so weiter. Es hat ein Wochenende gedauert, das vorzubereiten. Haben wir das schon fertig, dass da keiner mehr drauf gucken muss? Auf gar keinen Fall. Ist das noch ein paar Wochen und Monate entfernt? Auf jeden Fall. Aber es ist was, wo man so denkt, eigentlich, und das ist nochmal viel einfacher, weil du nicht so harte Constraints hast wie bei Buchhaltung von, das muss den Anspruch erfüllen, weil sonst kriegst du auf jeden Fall deine Quittung ein paar Jahre später, wenn das Finanzamt sich dann wirklich die Zeit nimmt anzugucken und hier und da und überall. Deswegen, es gibt so viele Beispiele, wenn man halt mal seinem Kopf heute schon die Freiheit gibt zu sagen, welchen Prozess finde ich richtig nervig und glaube ich, sollte ich mal bearbeiten oder nochmal anschauen. Du kannst sehr vieles davon heute schon angucken und sagen, warte mal, warum machen wir das eigentlich noch so? Aber du musst ja die Zeit nehmen, dich mal einzuschließen, zu sagen, okay, welche 25 Tools muss ich mir anschauen von den Capabilities her? Was kann wer? Und wie kann ich die vielleicht zusammenpuzzeln, dass das bei rauskommt, was ich haben will? Und du wirst erstaunt sein, wie verrückt das ist. Also du nicht, aber viele andere.
Ja, es ist, ich finde das so krass, dass eigentlich, also das ist mein Gefühl, wenn du die Zeit nimmst, kannst du alles mit AI machen. Weil am Ende ist auch Taste, kannst du nochmal decomposen in ganz viele kleine Micro-Decisions. Und wenn du die einmal explizit machst, dann ist es plötzlich auch nicht mehr Taste, sondern es sind dann irgendwie 12 Micro-Decisions, die aneinandergereiht sind, die bestimmten Regeln folgen. Und das finde ich, ich finde das so krass, weil wenn man sich, und die einzige Frage ist eigentlich nur noch so, can I scale it? And does anyone care about it? So, das sind die 2 Fragen, die sich dann noch stellen, ne? Also ehrlicherweise, der mit Code auch so war, nur Code war halt noch teuer zu schreiben. So, jetzt ist Code nicht mehr teuer zu schreiben. Dadurch kann man jetzt alles bauen, dadurch gibt es jetzt auch alles Mögliche, ne? Und vieles davon wird es auch nicht überleben, weil Leute sagen, ja, okay, aber so wichtig ist es mir jetzt auch nicht, dass ich mich jetzt mit einem neuen Tool beschäftige. Aber ich finde es so krass, dass man heute wirklich alles machen kann, wenn man sich die Zeit nimmt.
Ja, und ich glaube, für jeden beginnt das bei, oh, warte mal, ich kann die einfache Aufgabe mit KI lösen. Okay, ich schaue mir mal an, wie das geht. Also, keine Ahnung, es hat lange gedauert, bis ich Cloud Code benutzt habe. Es hat noch länger gedauert, bis ich das Terminal benutzt habe, um zu merken, dass Cloud Code darin einfach echt sehr einfach ist und genau wie in der App, nur halt vielleicht einen Tick mehr Funktionen bekommt. Dann verstehst du das, das, das und das und auf einmal bist du so, reicht eigentlich, wenn mein MacBook irgendwo steht, ich vom Handy aus da dem sage, was mich hat, das reviewe und weitermache und du merkst so, warte mal, es ist eine ganz andere Art zu arbeiten, aber man muss, es dauert halt paar Wochen oder Monate, je nachdem, wie viel Zeit man sich am Tag dafür nehmen kann, sich damit zu beschäftigen, bis man da hinkommt. Aber die Produktivität oder das Endergebnis davon ist crazy. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man das über die ganze Firma ziehen kann oder eine Firma neu gründet, wo man das gleich mitdenken kann, sollte eigentlich jeden exciten und in Rage versetzen, zu sagen, das muss ich ausprobieren. Wie kriegt ihr das hin, dass das wirklich zentraler Kern der Firma ist, gerade wenn ihr neue Firmen dazu kauft und das nicht zentraler Kern der Firma war?
Wie wir die Leute auf diesen,
Ja.
auf den Zug bekommen. Wir haben eine sehr starke Kultur. Wir haben eine sehr klare Vorstellung, was uns Spaß macht. Wir achten da auch schon bei den Zukäufen drauf, dass wir keine Firmen wachsen, kaufen, die genau das Gegenteil von uns sind. Und wir sind dann auch einfach sehr opinionated. Und weil, also, wir leben durch das bisher coolste Jahr der Menschheit. Das ist ein absoluter Fact, meiner Meinung nach. Und jeder, der nicht irgendwie eine Willingness to entertain this thought hat, die werden bei uns nicht glücklich. Und das heißt nicht, dass du damit vertraut sein musst. Das heißt auch nicht, dass du mit der Mechanik davon betraut sein musst. Aber es das heißt, dass du curious bist, dass du offen bist und dass du gewillt bist, dich zu ändern. Diese Leute gibt es in der Industrie, sind nicht alle. Aber es sind mehr, als man denkt. Also Leute fragen mich dann immer viel so, aber ist das nicht alles total backwards und ne, hat nicht niemand Bock, sich zu ändern? So, no. Also so 50-50, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Auswahl geschuldet, die wir treffen, aber 50-50. Und wir haben Kollegen aus der Praxis, die das mitbringen, was unsere R&D-Prozesse Monate verkürzt. Die uns direkt sagen können, da ist falsch, da ist richtig, so muss es so, das sind die 7 Failure Modes. Also das wissen die alles. Und die gleichzeitig dann plötzlich absolute Power-User werden von unserer Plattform, wo man sagt, okay, holy shit, so, weil die halt curious sind. Und dann merken sie auch First Principles, fuck, der ganze Scheiß, den ich früher gemacht habe, das muss ich endlich nicht mehr machen. Und das ist so eine Sache, wo wir sehr expressive, also wirklich sehr einfach eine sehr starke Meinung haben. In jeder Interaktion mit uns spürt man das. Ich nehme für jede Integration Zeit, um mit den Leuten zu sprechen und denen auch nochmal zu vermitteln, so, hey, also, das ist unsere DNA. Und die interagieren dann auch mit unserem R&D-Team konstant. Weil das ist natürlich, das, wir sind ja unsere Kunden im Haus, quasi, weil die uns zeigen können, was die Plattform für Capabilities haben muss. Und dadurch interagieren wir natürlich ständig mit dem R&D-Team. Und unser R&D-Team ist halt Purebred AI-Built to the max. Die sind, also alle im R&D-Team sind deeply curious und deeply invested in AI. Und das färbt natürlich auch ab. Und natürlich gibt es dann mal Leute, die dann sagen, das finde ich doof. Aber die bleiben dann auch nicht lange. Und das kann ich auch total verstehen und das ist dann auch total richtig so, ne? Wo wir dann sagen so, hey, passt glaube ich nicht zu uns und also wir passen nicht zueinander am Ende. Und dann ist das auch super, because then it's good for everyone that they move on.
Wenn du über ein schnell wachsendes Team, das ja dann auch anorganisch immer wieder ergänzt wird, nachdenkst und sagst, okay, wie kriege ich es eigentlich hin, daraus wirklich eine Einheit zu formen, auch wenn die mit so vielen, also der Background, den sie haben, ist, sie haben alle Verwaltungsbackground, sie verstehen das Thema. Und sie kommen dann zusammen und so, welche Aufgabe hast du da als Gründer und Führungspersona, als Leader? Wie nimmst du die wahr? Wie schaffst du es daraus, so eine Einheit und ein funktionierendes Team zu formen?
Ja, das sind zwei Aspekte und ich glaube, das ist für mich persönlich die größte Wachstumsaufgabe der letzten 12 Monate und der nächsten 3 Jahre oder wahrscheinlich für immer. Diese Dinge schnell zu lernen, zu absorbieren und in die Firma zu geben. Und am Ende sind es, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist die reine Methodik, also das Managementsystem. Da müssen wir mit unserem Businessmodell ist es relativ gesehen schwieriger, wenn ich es jetzt mal mit B2B SaaS vergleiche. Weil es ist auch relativ egal, was das Produkt ist und man hat nicht so viel Transformation im eigenen Unternehmen die ganze Zeit. Und man hat einen Modus und wir haben mehrere Modi, wodurch unser Managementsystem flexibler an manchen Stellen sein muss, aber auch fixer an anderen Stellen, damit wir halt eben nicht unsere Kultur diluten, damit wir nicht unsere Performance diluten. Ja, und am Ende geht es ja um Performance. Und das ist eine Sache, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Also das Management-System, das muss wirklich sitzen. Das fängt an mit einer super klaren Vorstellung, welche Rollen es gibt. Super klare Vorstellung, welche Responsibilities jede Rolle hat, welche Authorities jede Rolle hat, was gefragt wird von Mitarbeitern. Ja. Und auch einem, und das ist der zweite Teil, super klaren Wertevorstellungen, die konsequent gelebt werden, die konsequent gefeiert werden, und die aber auch konsequent enforced werden. Ja. Also auch das Thema, wo Werte und Management-System aufeinandertreffen, ist ein Performance Review. Weil das Management-System gibt so einen Rahmen für das Performance Review, und die Werte sind aber auch das Rückgrat davon. Ja. Aber das andere, was wir uns natürlich anschauen, ist, okay, Pause Performance. Aber das andere ist natürlich auch, arbeiten wir im gleichen Universum? Also, ne, schätzen wir die gleichen Dinge und setzen wir uns für die gleichen Dinge ein? Und das sind, am Ende hält sich das relativ die Waage, dass das ungefähr für uns gleich wichtig ist, dass Performance stimmen muss, aber dass wir auch diese Firma nach bestimmten Werten aufbauen. Und eins davon ist halt so, AI built by default. So, also wir sind total AI optimistisch, und Leute, die das nicht sind, werden keine lange Zukunft bei uns haben. Ja, und das ist am Ende eine Sache, die wir dort zusammenbringen müssen. Das sind, glaube ich, die zwei Aspekte, wo ich mir dann auch viel Zeit nehme. Ne? Deswegen, ich verbringe viel Zeit in unseren verschiedenen Büros. Ich verbringe viel Zeit mit den Leuten. Ich mache unglaublich viel Skip-Levels. Ne? Ich versuche noch jeden Namen aller Mitarbeiter zu kennen und auch zu jedem den, ne, Bezug zu haben.
Skip-Levels heißt, egal ob Direct Report oder nicht, du versuchst mit denen trotzdem zu sprechen.
Genau. Das ist am Ende, ne, da sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe als Gründer jetzt mehr als CEO. Ich war nie CEO, ohne Gründer zu sein, deswegen weiß ich jetzt nicht, aber meine Aufgabe als Gründer sehe ich auf jeden Fall darin, dieses Cultural Enforcement zu betreiben, und auch wirklich darauf zu achten, dass die Kultur genau so bleibt, wie sie ist, genau so bleibt, wie sie uns jetzt stark gemacht hat und im besten Fall auch noch besser wird, weil wir lernen ja auch natürlich dazu. Und das auch über verschiedene Büros hinweg. Ja.
Was wäre jetzt dein Tipp an, also abschließend dann Gründer, die mittendrin stecken, Organisation wächst und sie merken, hey, ich muss mich als Führungspersona, als Visionär weiterentwickeln, um dieses performante Team immer weiter mit schärfen zu können und allen die Möglichkeit zu geben, auch mit der Firma mitzuwachsen, sodass wir halt auf der richtigen Reise gemeinsam in die richtige Richtung laufen.
Also ich bin ein Obsessive Learner, und eine Sache, die für mich immer super gut funktioniert, ist, ich suche mir Leute, die es mehrfach gemacht haben und die einfach auch intelligenter sind als ich. Und ich schaue mir alles ab und ich stelle 6000 dumme Fragen und versuche das dann zu imitieren und dann zu absorbieren, und dann irgendwann ist es dann Teil von meinem Repertoire. Ich glaube, eine Ich glaube, das hat sogar Julian mal gesagt, der letzte Woche oder vor ein paar Wochen hier war. What got you here will not get you there. Und, ne, also so, was dich hier hingebracht hat, das wird dich nicht weiterbringen. Und ich glaube, das ist ein relativ harter Prozess, wenn man den immer wieder, ne, also so im Wochentakt durchmacht. Und was mir total geholfen hat, ist, Externe zu finden, die das schon gemacht haben bei großen Companies. Wir haben eine super Advisorin, die bei Google Google Maps gebaut hat und mehrere andere Produkte gebaut hat. So, wir haben einen tollen Coach, der CEO von BCGX war und von eBay in Deutschland. Und am Ende so ein bisschen so den, man hat das Board, aber dann noch so dieses Personal Board aufzubauen, wo man sagt so, hey, hier habe ich jemanden, die oder der Produkt durchgezockt hat, hier habe ich jemanden, die Management-Systeme durchgezockt haben. Und dann stelle ich da einfach unglaublich viele dumme Fragen.
Ich glaube, das ist ein guter Take zum Ende, wo man mal drüber nachdenken muss, so, hey, was bedeutet das für mich? Was mache ich daraus? Und wie kann ich das für mich in meine eigene Firma umsetzen? Jona, vielen, vielen Dank. Ich packe natürlich Theo, aber auch LinkedIn in die, Theo klingt so wie irgendein Name oder so, Theos LinkedIn. Nein, Theo und als Website und dein LinkedIn in die Shownotes und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn wir das nächste Mal hier sitzen. Zu schauen, wo wir auf der Reise gelandet sind, auf dem Zeitstrahl, den wir mal angesprochen haben, ob wir immer noch bei 6,5% stehen oder und wenn ja, warum, also was sich ausgedehnt hat oder ob wir da schon einen Schritt weiter sind. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Ich meine, wenn man sich umhört, dann sind M&A und KI als Kombination schon eins der gehyptesten Themen. Jetzt nicht immer so, wie Jona das gerade beschrieben hat, sondern vieles einfach, hey, wir kaufen und zentralisieren und dann passt das schon und dann machen wir da gefühlt einen Private Equity Case draus und nicht, dass dann jetzt unbedingt immer die Technologie entwickelt und da wirklich sehr tief integriert, aber insgesamt sehr spannende Einblicke, mal zu verstehen, auf der einen Seite, warum ist das Problem so groß? Was entsteht daraus? Was sind die Herausforderungen? Und wie denke ich auf der gesamten Timeline eigentlich mit, dass ich ja nicht nur Hausverwaltungen kaufen will und die Dienstleistung besser anbieten will, als es vorher ist, sondern auch weitere Services entwickeln möchte? Deswegen glaube ich, wirklich relevante Einblicke, die Jona hier gegeben hat. Und bin ihm sehr dankbar. Würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mit jemandem teilst, der davon profitiert. Und dann geht es weiter in der nächsten Episode mit den Gründern von Urban Sports Club, die letztes Jahr verkauft haben.